OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Sich nur mit einer beschränkten Anzahl an Personen treffen, Maskenpflicht in Innen- und teils auch in Außenräumen und ein Mindestabstand von mindestens 1,50 Meter.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass diese Bestimmungen zum Alltag im Kampf gegen das Coronavirus gehörten.
Inzwischen gehören die meisten dieser Regeln der Vergangenheit an, doch vor den Gerichten sind sie noch mehr als aktuell.
Denn nicht immer wurde sich an diese Maßnahmen gehalten. Oftmals passierte das zwar im kleinen Rahmen, doch es gibt auch einige Fälle, die deutlich größere Auswirkungen hatten. Bundesweit machte beispielsweise eine Trauerfeier in Lohne und die Schließung einer Disco in Friseute Schlagzeilen.
Doch was steckt hinter diesen Ereignissen? Welche Folgen hatten sie mit Blick auf den Pandemieverlauf im OM und was ist ihr Stand heute? Um diese Fragen soll es sich in der heutigen Folge drehen. Mein Name ist Kaschen Duzart.
Und mein Name ist Jan Scholz und damit moin und herzlich willkommen zum Podcast von OM Online.
Diese Folge wird präsentiert vom Modehaus Hartke. Angesagte Markenmode für die ganze Familie. Hochwertiges Equipment für leidenschaftliche Sportfans und entspannte Shoppingpausen im hauseigenen Bistro. Entdecken Sie die Welt von Hartke in Steinfeld und erleben Sie viele Trends zu stark reduzierten Sale-Preisen.
Und der erste Fall, mit dem wir uns beschäftigen, ist die Trauerfeier in Lohne. Dafür haben wir unseren Kollegen Norman Berg zu Gast. Moin Norman.
Hallo Jan, grüß dich.
Norman, wollen wir vielleicht erstmal einsteigen, wie hat sich denn damals im Oktober 2020 diese Trauerfeier abgespielt?
Okay, dazu müssen wir eine kurze Zeitreise machen. Du hast es schon gesagt, Oktober 2020 liegt schon ein bisschen zurück. Wir haben seinerzeit die zweite Hochphase der Corona-Pandemie gehabt. Es galten zahlreiche Einschränkungen. Das zum Hintergrund. In diesem ganzen Kontext hat die private Trauerfeier in Lohne stattgefunden. Der Verstorbene, das war eine ältere Dame und auch deren Angehörige gehörten der Glaubensgemeinschaft der Jesiden an. Das ist eine ethnisch-religiöse Gruppe, deren Ursprung in der Grenzregion Irak, Syrien, Türkei liegt. Wieder zurück nach Lohne. Hinter einem Privathaus fand diese Feier statt. Dafür war eigens ein Zelt aufgebaut worden und mindestens 160 Gäste sollen dort auf mehrere Tage verteilt angereist sein, hieß es von den Behörden, um Anteil am Tod dieser Frau zu nehmen. Wahrscheinlich waren es aber viel mehr Menschen. Da ist das grundsätzliche Problem, das Ganze ist nämlich nicht dokumentiert worden.
Wie hat sich das Ganze denn dann ausgewirkt auf das Infektionsgeschehen, beziehungsweise wie sah das Infektionsgeschehen hier im Landkreis damals im Oktober 2020 überhaupt aus?
Dazu muss man nochmal kurz auf die damalige Zeit eingehen. Die Regeln waren deutlich strenger als heute. Es galt die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen bei derartigen Veranstaltungen. Verlangt war auch ein Hygienekonzept. Zudem mussten die Daten der teilnehmenden Gäste erfasst werden. Und all das ist nach Angaben von Polizei, Staatsanwaltschaft und Landkreis aber offenbar nur sehr unzureichend geschehen.
Wie hat sich das dann auf das Infektionsgeschehen im Landkreis ausgewirkt?
Also nach offiziellen Angaben konnten dieser Trauerfeier insgesamt 35 Corona-Infektionen allein im Landkreis Vechta eindeutig zugeordnet werden. Deutschlandsweit waren es aber wohl deutlich mehr, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Trauerfeier waren aus dem gesamten Bundesgebiet angereist. Und wegen der bereits angesprochenen mangelhaften Dokumentation war eine Nachverfolgung der einzelnen Kontakte sehr schwierig. Und genau das war ja auch einer der zentralen Vorwürfe, denen den Verantwortlichen gemacht wurde.
Bundesweit sorgte der Fall dann anschließend für großes Aussehen. Unter anderem haben auch TV-Sender über diese Trauerfeier in Lohne berichtet. Allerdings wurde dabei behauptet, das habe sich bei dieser Trauerfeier um die von dem verstorbenen Lohner Pfarrer Uwe Grünefeld gehandelt. Wie kam es überhaupt zu dieser Falschmeldung?
Ja, das ist ein klassischer Fall von kann passieren im Journalismus, darf aber natürlich nicht passieren. Ursächlich war, dass beide Ereignisse, also die Beerdigung des Pfarrers und die private Trauerfeier dieser Frau, relativ zeitgleich passierten. Parallel stieg auch noch die Zahl der Corona-Infektionen in Lohne und dem gesamten Landkreis Vechta sprunghaft an. Und die TV-Nachrichtenagentur, die die Falschmeldung seinerzeit produziert hat, recherchierte deshalb vor Ort. Daraus ergab sich dann der Verdacht eines Zusammenhangs, allerdings mit der falschen Veranstaltung, denn von der jesidischen Trauerfeier hatte das Team offenbar keine Ahnung.
Zwischenzeitlich schien es dann ja so, als wäre der Fall zu den Akten gelegt worden. Wie ging es denn seit 2020 weiter?
Ja, der Landkreis hatte die Vorgänge und Abläufe geprüft. Augenscheinlich, jetzt wird es ein bisschen behördendeutsch, als Rechtsverstöße nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz eingestuft und gegen einen Sohn der Verstorbenen ein hohes Bußgeld verhängt. Dagegen legte der Betroffene aber Einspruch ein. Und daraufhin landete das Verfahren erneut beim Landkreis, wurde wieder geprüft, dann an die Staatsanwaltschaft abgegeben und von dort wurde es ans Amtsgericht zur Entscheidung weitergegeben, das wiederum einen Verhandlungstermin finden musste. Also ein sehr langer juristischer Weg. Das alles dauerte dann bis Februar dieses Jahres.
Du hast das Bußgeld eben schon mal angesprochen. Das war ein Bußgeld von 25.000 Euro. Also es ist schon eine Stange Geld. Wie ging es denn vor Gericht dann weiter?
Ja, du sagst es, das ist tatsächlich das höchstmögliche Bußgeld, was man in so einem Fall überhaupt verhängen konnte, aber wegen der Schwere der Vorwürfe durchaus nachvollziehbar. Also nochmal, hier wurde nicht auf das Tragen einer Maske geachtet, auch nicht auf diverse Hygienemaßnahmen. Die Teilnehmerdaten sind nicht dokumentiert worden und dadurch wurden in letzter Konsequenz offenbar zahlreiche Infektionen bundesweit ausgelöst. Die Staatsanwältin hat es in dem Prozess später so genannt, es sei eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgegangen. Das sagt natürlich alles.
Wie ist denn die Verhandlung für ihn gelaufen?
Gut für ihn, das muss man so sagen. Der Mann konnte dem Gericht glaubhaft darlegen, dass er nicht verantwortlich war für die Organisation dieser Trauerfeier. Also er habe weder die Sterbeurkunde beantragt, noch das Zelt für die Trauerfeier bestellt oder die Beisetzung in Hannover in Auftrag gegeben. Zudem war er zum Zeitpunkt des Todes seiner Mutter auch gar nicht vor Ort. Letztendlich muss man sagen, offenbar ist hier tatsächlich die falsche Person beschuldigt worden.
Wie konnte es denn überhaupt zu so einer Verwechslung kommen?
Also nach allem, was öffentlich bekannt geworden ist, war es so. Das Ordnungsamt des Landkreises wollte sich nach einem telefonischen Hinweis aus der Bevölkerung ein Bild von dieser Trauerfeier in Lohne machen. Polizei und Stadt wurden um Unterstützung gebeten. Gemeinsam hat man sich dann die Örtlichkeit dieser Feier angesehen. Und dort präsentierte sich der Betroffene, der mittlerweile eben wieder im Land war, dann als Ansprechpartner. Wer das Festzelt tatsächlich geordert hat und die Trauerfeier in Auftrag gegeben hat, wurde aber wohl nicht abgefragt. Und letztlich ist dann aus dem Ansprechpartner fälschlicherweise der Hauptverantwortliche geworden.
Jetzt befinden wir uns einige Monate später. Kann der Fall denn deiner Meinung nach jetzt zu den Akten gelegt werden oder wird in andere Richtung weiter ermittelt?
Ja, aktuell sieht's ganz danach aus, dass dieser Fall tatsächlich zu den Akten gelegt wird. Denn während der Verhandlung hatten sich zwar durchaus noch substanzielle Verdachtsmomente gegen den Bruder des ersten Betroffenen ergeben, aber nach einer erneuten Prüfung hat der Landkreis jetzt auf meine Anfrage mitgeteilt, dass es keine veränderte Beweislage gebe und somit auch kein neues Verfahren eingeleitet werden kann. Und weil es aktuell zumindest nach meinem Kenntnisstand keine weiteren Beschuldigten oder Ermittlungen gibt, bleiben die Rechtsverstöße wohl ungeahndet.
Also ein glücklicher Ausgang für beide Brüder.
So sieht es aus.
So viel also zur Trauerfeier in Lohne von unserem Kollegen Norman Berg. Vielen Dank, Norman.
Gerne, Kaschen.
Und weiter geht's mit unserem zweiten Fall. Und der dreht sich rund um die Schließung einer Diskothek in Friseute im vergangenen November. Darüber sprechen wir mit unserem zweiten Gast. Das ist unser Kollege Matthias Bentsch. Moin, Matthias.
Hallo, ihr beiden.
Matthias, ganz kurz. Was hat sich damals denn überhaupt abgespielt?
Ja, damals war es so, dass sich die Polizei zu Wort gemeldet hat und eigentlich über eine routinemäßige Corona-Kontrolle berichten wollte. Diese Meldung ist dann etwas länger ausgefallen. Die Polizei hat eben halt gemeldet, dass an dem Abend, das war ein Freitag, den 12. November, doch gravierende Verstöße gegen die Corona-Verordnung, gegen die damalige, festgestellt wurden und dass man sich dann dazu entschlossen hätte, die Party zu beenden und die Diskothek zu räumen. Und diese Räumung lief, um es mal so zu formulieren, nicht in geordneten Bahnen ab. Die Polizei hat berichtet, dass es eben halt so gewesen wäre, dass einzelne Gäste in Panik verfallen wären. Es wurde von Hyperventilierung gesprochen, von Ohnmachtsanfällen. Und das Ende vom Lied war dann, dass in der Großleitstelle Oldenburg eine Alarmierung rausgegangen ist, dass die Rettungskräfte nach Friseute gefahren sind, um sich um eben jene Patienten oder Besucher zu kümmern, die medizinische Hilfe brauchten. Und es war davon die Rede, dass diese Räumung so abgelaufen ist, dass einzelne Gäste in Panik geraten sind. Und das sorgte schon für Aufsehen, nicht nur wegen den Corona-Verstößen, die festgestellt wurden, sondern hauptsächlich, dass eben halt diese Räumung so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist.
Mittlerweile ist es jetzt ja so, dass die meisten Corona-Regeln ausgelaufen sind oder so nicht mehr in Kraft sind. Wollen wir uns vielleicht nochmal in den November zurückversetzen? Welche Corona-Regeln gab es damals, vielleicht auch insbesondere für Diskotheken, und wie sah denn grundsätzlich das Infektionsgeschehen im Landkreis Cloppenburg aus?
Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Die Inzidenz lag im November letzten Jahres zu diesem Zeitpunkt bei ungefähr 360. Das klingt jetzt nicht sonderlich hoch, wenn man sich vor allen Dingen die aktuellen Zahlen anschaut. Damals war das allerdings die Wahrnehmung eine andere. Gleichzeitig ist man aber auch gewisse Öffnungsschritte gegangen, auch was die Diskothekenbetreiber betrifft. Also es war so, dass es eine maximale Auslastungsbegrenzung gab auf 50% der normalerweise zugelassenen Besucherzahl. Und es gab folgende Möglichkeiten: bei einer 3G-Begrenzung, also auch für Getestete, galt die Maskenpflicht und es galten Abstandsregeln. Wenn der Betreiber bzw. Veranstalter auf 2G runtergegangen ist, also nur für Geimpfte und Genesene, dann sind Maskenpflicht und Abstandsregeln weggefallen. Und da war es eben halt so, dass schon alleine bei der Kontrolle festgestellt wurden, dass es Probleme gab bei der Besucherzahl. Die soll sich im vierstelligen Bereich bewegt haben, laut damaliger Einschätzung des Ordnungsamtes. Gleichzeitig wurde die 2G-Regel nicht ausreichend kontrolliert. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, so wie sich das dargestellt hat, musste das als 3G-Veranstaltung gewertet werden. Dann hätte allerdings die Maske getragen werden müssen, Abstandsregeln etc. Und das war alles nicht der Fall.
Gab es noch weitere Verstöße, die da festgestellt worden sind?
Es war ja eben halt nur eine reine Corona-Kontrolle. Alles, was dann nachgelagert passiert ist, hat sich erst im Laufe der darauffolgenden Woche so ergeben.
Wenn wir jetzt auf andere Diskotheken im Oldenburger Münsterland blicken, war so ein Vorgehen, war so ein Verstoß die Regel oder war das die Ausnahme?
Naja, man muss sich ins Gedächtnis rufen, dass gerade die Betreiber von Clubs und Diskotheken am härtesten von allen Maßnahmen getroffen wurden. Sie mussten als erstes schließen, sie durften als letztes wieder in Richtung Normalbetrieb gehen. Zwischendurch gab es Regeln, die aufgelegt wurden, die eigentlich de facto den Betrieb eines Clubs oder einer Diskothek ad absurdum geführt haben. Wir erinnern uns, glaube ich, noch an die Tanzboxen, die als Alternative dann aufgestellt wurden, damit zwei Leute zusammen tanzen konnten. Die Leute waren durchaus kreativ, die Betreiber, aber machen wir uns jetzt vor, die meisten Clubs und Diskotheken konnten durchgängig seit Beginn der Pandemie nicht ein vernünftiges Geschäft betreiben. Es hat zwischendurch immer wieder Verstöße gegeben, kleinere, mal etwas größere, aber in den Dimensionen, so wie es uns zumindest von den Behörden vermittelt wurde, hat es vorher nichts dergleichen gegeben. Andere Betreiber haben sich zu Wort gemeldet und waren auch nicht sonderlich glücklich damit, dass jetzt eben halt ein, ich sag jetzt mal schwarzes Schaf, die Bemühungen anderer Diskotheken und Clubbetreiber quasi jetzt zunichte macht.
Die Geschichte war ja mit der Kontrolle an dem Abend nicht abgeschlossen, sondern das Ganze hat sich in den folgenden Tagen auch noch weiterentwickelt. Welche Reaktion hat es da von seitens der Kreisverwaltung, aber auch von Seiten des Betreibers gegeben?
Also die Vorwürfe waren mit der ersten Meldung konzentriert auf die Corona-Verstöße, die festgestellt wurden. Im Nachgang wurden die Vorwürfe seitens der Kreisverwaltung dann doch schärfer. Der schwerste Vorwurf war, dass die Räumung veranlasst wurde und dafür sollte der Betreiber die Notausgänge öffnen. Und dann hieß es eben halt danach, dass der Betreiber veranlasst hätte, mehrmals die Notausgänge wieder zu schließen, so dass die Gäste, die sich noch in der Diskothek aufgehalten haben, eben halt den Hauptausgang benutzen mussten, um eben halt ins Freie zu kommen. Und das ist schon ein schwerwiegender Vorwurf der Kreisverwaltung gewesen. Und war wohl auch der Hauptgrund, warum man den gesamten Vorfall dann auch an die Staatsanwaltschaft abgegeben hat.
Dieser Großeinsatz ging ja auch sofort durch die nationalen Medien und hat auch politische Konsequenzen, zumindest in Niedersachsen, nach sich gezogen. Wir hatten den Ministerpräsident Stefan Weil hier zum Interview. Da hat er sich auch explizit zu diesem Fall geäußert. Was hat er gesagt und ja, welche Konsequenzen hat er daraus gezogen?
Also es ist in dem Interview dann zu dem gekommen, was dann tatsächlich auch andere Betreiber von Clubs und Diskotheken befürchtet haben, dass der Vorfall einen Schatten auf die gesamte Branche geworfen hat. Der Ministerpräsident hat ziemlich deutlich gesagt, dass in seinen Augen die Club- und Diskotheken-Szene ein Infektionstreiber in seinen Augen ist und dass er die Zügel wieder straffer ziehen wollte, und das ist dann tatsächlich auch so gekommen.
Zwischenzeitlich lag der Fall dann bei der Staatsanwaltschaft in Oldenburg. Matthias, weswegen wurde denn damals genau ermittelt?
Also der Landkreis hat als Behörde, weil das Ordnungsamt bei der Kontrolle eben halt auch mit involviert war, das an die Staatsanwaltschaft abgegeben, gleichzeitig wohl aber auch die Polizei, die natürlich die Ermittlungen aufgenommen hat. Und es sind quasi zwei voneinander getrennte Ermittlungen aufgenommen worden. Einmal ging es um diese schwerwiegenden Vorwürfe, wie diese Räumung vonstatten ging. Und die andere beschäftigte sich vorrangig damit, ist der Infektionsschutz in strafrechtlich relevanter Art und Weise verletzt worden.
Und was ist bei diesen Ermittlungen rausgekommen?
Nicht viel. So viel kann man schon sagen. Also die beiden Verfahren sind, wir haben bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg nachgefragt, sind eingestellt worden. Also in dem ersten Verfahren ging es um die Frage, hat der Betreiber in fahrlässiger Art und Weise eine Massenpanik ausgelöst, sind Menschen verletzt worden, also dann ging es Richtung fahrlässige Körperverletzung. Und da ist das alles etwas, sage ich mal, relativiert worden. Die Staatsanwaltschaft hat jedenfalls gesagt, im Ergebnis sei keine Massenpanik festzustellen gewesen. Das hätten weder die eingesetzten Beamten gegenüber der Staatsanwaltschaft nachweisen können, beziehungsweise auch die Videoaufzeichnungen, die ausgewertet wurden, hätten keine hinreichenden Belege für eine Massenpanik unter den Besuchern gegeben. Und auch was die Zahl der Verletzten betrifft, ist die Zahl nach unten korrigiert worden. Die Polizei sprach, glaube ich, von mindestens 7 Besuchern, die hyperventilierten oder in Ohnmacht gefallen sind, auf alle Fälle medizinische Hilfe brauchten. Laut Auffassung der Staatsanwaltschaft stellt es sich jetzt wohl so dar, dass nur eine einzige Person hyperventiliert hat. Und summa summarum, unterm Strich, ist in dem Verfahren die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorwürfe als gering einzustufen sind. Und deswegen wurde auch das Verfahren dann in Abstimmung mit dem Amtsgericht Kloppenburg eingestellt. Und in dem zweiten Verfahren ging es um den Infektionsschutz. Und da ist das Verfahren aus anderen Gründen eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hat uns gegenüber gesagt, dass es dafür notwendig wäre, nachzuweisen, dass es zu Infektionen im Rahmen dieser Veranstaltung gekommen ist. Und dieser Nachweis sei aus polizeilicher Sicht einfach nicht zu führen. Und deswegen ist eben halt ein Verfahren in strafrechtlicher Sicht nicht möglich. Und deswegen ist dieses Verfahren, was den Infektionsschutz betrifft, wieder zurück an das Kloppenburger Ordnungsamt bzw. an die Kreisverwaltung zurückgegeben worden.
Ist der Betreiber dann damit aus dem Schneider oder drohen ihm jetzt von anderer Seite trotzdem noch mögliche Konsequenzen?
Also das Ordnungswidrigkeitsverfahren läuft noch. So hat man uns das vom Kloppenburger Kreishaus aus mitgeteilt. Liegt natürlich auch daran, dass es erstmal eine Vorprüfung bei der Staatsanwaltschaft gegeben hat, beziehungsweise auch ja eine ausführliche Auswertung. Dann wird der Ball wieder zurückgegeben an die Kreisverwaltung. Jetzt läuft eben halt dieses Ordnungswidrigkeitsverfahren. Dazu kann man jetzt noch nicht sagen, was auf den Betreiber zukommt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten beziehungsweise Abstufungen, was die Bußgelder betrifft. Meines Wissens hatte mal der Kreissprecher uns gegenüber gesagt, dass es da um einen 5-stelligen Betrag gehen könnte, in dem sich das Bußgeld dann bewegen könnte.
Was man sagen kann, ist, dass inzwischen mehr als ein halbes Jahr seit der Schließung vergangen ist und auch trotz Ankündigung des Betreibers, die Diskothek zwischenzeitlich sogar eine Woche nach diesem Vorfall wieder öffnen zu wollen, ist bisher nichts passiert. Warum ist die Diskothek weiterhin geschlossen?
Also direkt nach dem Vorfall hat es in der Woche ein Gespräch zwischen Vertretern der Behörden und des Betreibers gegeben. Und man ist erstmal in diesem Gespräch darüber eingekommen, dass man auf die Veranstaltung am folgenden Wochenende verzichtet. Darüber hinaus ist es aber so gewesen, dass man eine Begehung der Diskothek vorgenommen hat, so heißt es ja so schön, und sich den Laden nochmal angeguckt hat. Und dann ist quasi seitens der Kreisverwaltung der weitere Betrieb untersagt worden. Das hat allerdings ausschließlich baurechtliche Gründe. Man hat eben halt Mängel festgestellt, die der Betreiber erstmal beheben sollte. Da habe ich dann eine Liste bekommen von der Kreisverwaltung, worum es konkret geht. Es geht um das Evakuierungskonzept. Es sollte ein Flucht- und Rettungswegeplan erstellt werden und der müsste im Eingangsbereich ausgehängt werden. Es musste ein Nachweis der Unterweisung des Fachpersonals im Bereich Brand- und Personenschutz erbracht werden. Das fehlte offensichtlich auch. Außerdem musste ein Nachweis vorgelegt werden, dass regelmäßig Prüfungen in der brandschutzrechtlichen Anlage vorgenommen wurden. Dann waren offensichtlich Betonringe vor Fluchttüren nicht richtig positioniert. Die Rettungswege hätten besser gekennzeichnet werden müssen und die Ausschilderung instand gesetzt werden müssen. Und dann wurden auch zwei Fluchttüren im Biergarten bemängelt. Die öffneten sich wohl nach innen, müssen sich aber nach außen öffnen. Und dieser Katalog ist dem Betreiber mit auf den Weg gegeben worden. Und dieser Katalog war Grundbedingung dafür, dass er wieder öffnen darf. Und so wie ich das jetzt vom Landkreis mitgeteilt bekommen habe, ist bis heute dem Ordnungsamt oder dem Bauamt vielmehr nicht mitgeteilt worden, dass diese Mängel behoben worden sind. Dementsprechend bleibt es dabei erstmal, dass der Betrieb nicht genehmigt wurde.
Das sagt Matthias Bentsch, unser Teamleiter der Online-Redaktion. Danke dir, Matthias.
Gerne.
Das waren die zwei wahrscheinlich prominentesten Fälle in puncto Corona-Verstöße im OM. Und auch wenn die Maßnahmen, wie schon erwähnt, der Vergangenheit angehören, dürften sich zumindest die Gerichte auch noch zukünftig mit ihnen befassen. Wir sind aber für heute am Ende der Podcast-Folge angelangt.
Um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen, lasst uns doch gerne ein Abo da. Am einfachsten könnt ihr uns in unserer News-App hören. Die findet ihr kostenlos zum Download im App und Play Store. Übrigens, für unsere App hat es gerade ein neues Update gegeben.
Daneben sind wir natürlich auch dankbar für Anregungen und Themenideen. Teilt uns diese doch einfach gerne per E-Mail an redaktion@om-medien.de mit.
Am Ende bleibt uns nicht mehr viel zu sagen als Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Jan Scholz, macht's gut.
Und meiner ist Kaschen Duzart, bleibt gesund, ciao.